Der Platz von Annie Ernaux, aus dem Französischen von Sonja Fink. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Althoffer.
Ich legte die praktische Prüfung für den höheren Schuldienst an einem Gymnasium in Lyon ab. Dort wartete ich, dass man mich für die Lehrprobe abholte. Ich musste im Beisein des Prüfers und zweier Beisitzer, sehr erfahrenen Französischlehrern, eine Unterrichtsstunde geben. Eine Frau korrigierte Klassenarbeiten, selbstsicher, ohne zu zögern. Ich musste nur eine Stunde alles richtig machen. Dann dürfte ich es ihr ein Leben lang gleich tun. Sie haben ihren Schülern ja alles vorgekaut, warf mir der Prüfer hinterher im Büro des Direktors vor. Er saß zwischen den Beisitzern, einem Mann und einer kurzsichtigen Frau, mit rosa Schuhen. Ich ihnen gegenüber. Eine Viertelstunde lang vermischte er Kritik, Lob, Ratschläge. Ich hörte kaum zu und fragte mich, ob das hieß, dass ich bestanden hatte. Plötzlich erhoben sich alle drei, gleichzeitig und mit ernsten Gesichtern. Schnell stand ich ebenfalls auf. Der Prüfer streckte mir die Hand hin und sah mich direkt an. Dann,
Madame,
ich gratuliere Ihnen. Bis zur Bushaltestelle dachte ich an nichts anderes als an diese Zeremonie, mit Wut und einer Art Scham. Am selben Abend schrieb ich meinen Eltern, ich sei jetzt verbeamtet. Meine Mutter antwortete, dass sie sich sehr für mich freuten. Mein Vater starb 2 Monate später, auf den Tag genau. Er war 67 Jahre alt und führte zusammen mit meiner Mutter einen Kramladen und eine Kneipe. Noch ein Jahr, dann wollte er sich zur Ruhe setzen.
Oft weiß ich ein paar Sekunden lang nicht mehr, ob sich die Szene in dem Gymnasium in Lyon vorher oder nachher abgespielt hat. Ob der windige April, in dem ich mich auf den Bus warten sehe, dem drückend heißen Juni seines Todes vorangehen oder auf ihn folgen soll.
Es war ein Sonntag, am frühen Nachmittag. Meine Mutter erschien oben an der Treppe. Sie betupfte sich die Augen mit der Stoffserviette, die sie mitgenommen haben musste, als sie nach dem Mittagessen hochgegangen war. Mit neutraler Stimme sagte sie, es ist vorbei. An die Minuten danach erinnere ich mich nicht. Ich sehe nur die Augen meines Vaters, die einen Punkt hinter mir in der Ferne fixieren und die über dem Zahnfleisch hochgezogenen Lippen. Ich glaube, dass ich meine Mutter bat, ihm die Augen zu schließen. Niemand schrie, niemand weinte. Meine Mutter hatte nur leicht gerötete Augen und ein gezwungenes Lächeln auf dem Gesicht. Nach dem Rasieren zog mein Onkel den Toten zu sich heran und hielt den Oberkörper aufrecht, damit wir ihm das Hemd, das er in den letzten Tagen getragen hatte, ausziehen und ihm ein frisches überstreifen konnten. Sein Kopf sackte nach vorn auf die nackte, grau marmorierte Brust. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich den Penis meines Vaters. Meine Mutter versteckte ihn schnell unter dem sauberen Hemd und lachte. Zieh dir was an, alter Mann. Danach falteten wir meinem Vater die Hände um einen Rosenkranz. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Mutter oder meine Tante war, die sagte, so ist er viel freundlicher. Das heißt, ordentlich, anständig. Innerhalb weniger Stunden war das Gesicht meines Vaters nicht mehr wiederzuerkennen. Am späten Nachmittag fand ich mich allein in seinem Schlafzimmer wieder. Sonnenlicht fiel durch die Fensterläden auf das Linoleum. Das war nicht mehr mein Vater. In dem eingesunkenen Gesicht nahm die Nase allen Platz ein. Der dunkelblaue Anzug schlackerte ihm um den Körper. Er sah aus wie ein auf dem Rücken liegender Vogel. Das Gesicht mit den aufgerissenen, starren Augen, das er in der Stunde nach seinem Tod gehabt hatte, war schon wieder verschwunden. Selbst diesen Mann würde ich nicht mehr wiedersehen. Meine Mutter schloss das Geschäft nur für die Beerdigung. Ansonsten hätte sie Kunden verloren, das konnte sie sich nicht leisten. Mein toter Vater lag oben und sie schenkte unten Pastis und Rotwein aus. Tränen, Schweigen, würdevolles Auftreten, das war in einer vornehmen Weltsicht beim Tod eines Angehörigen angemessen. Meine Mutter und unsere Nachbarn gehorchten Lebensregeln, in denen das Bemühen um ein würdevolles Auftreten keine Rolle spielt. Am Tag vor der Beerdigung schoben wir einen Kalbsbraten in den Ofen für das Essen nach der Feier. Es wäre taktlos gewesen, die Leute, die uns die Ehre erwiesen, zur Beisetzung zu kommen, mit leerem Magen nach Hause zu schicken. Mein Mann traf am Abend ein, braun gebrannt, peinlich berührt von einer Trauer, die nicht seine war. Mehr denn je wirkte er hier fehl am Platz. Wir schliefen in dem einzigen Doppelbett, dem Bett, in dem mein Vater gestorben war. Viele Leute aus der Nachbarschaft in der Kirche, Hausfrauen und Arbeiter, die sich eine Stunde freigenommen hatten. Natürlich keines der hohen Tiere, mit denen mein Vater im Laufe seines Lebens zu tun gehabt hatte. Auch kein anderer Ladenbesitzer. In der Trauerrede sprach der Priester von einem ehrlichen, arbeitsamen Leben, von einem Mann, der nie jemandem Schaden zugefügt hatte. Eine leere Zeit, ohne Gedanken. Mehrmals, als ich durch die Straßen ging,
Jetzt bin ich erwachsen.
Wir suchten die Kleider meines Vaters zusammen, um sie an Leute weiterzugeben, die sie brauchen konnten. In seiner Alltagsjacke, die in der Kammer hing, fand ich seine Brieftasche. Darin ein wenig Geld, seinen Führerschein und in dem aufklappbaren Teil ein altes Foto in einem zusammengefalteten Zeitungsartikel. Das Foto mit gezackten Rändern zeigte eine Gruppe von Arbeitern, verteilt auf drei Reihen. Alle blickten in die Kamera. Alle hatten eine Mütze auf. Ein typisches Foto aus dem Geschichtsbuch zur Illustration eines Streiks oder der Volksfront. Ich erkannte meinen Vater in der hintersten Reihe mit ernster, fast sorgenvoller Miene. Viele lachen. Der Zeitungsartikel listete die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung an der Fachschule für Grundschullehrerinnen auf, nach Noten sortiert. Mein Name stand an zweitoberster Stelle. Auf der Zugfahrt am Sonntag versuchte ich, meinen Sohn zu beschäftigen, damit er ruhig blieb. Die Reisenden der ersten Klasse mögen keinen Lärm und keine herumlaufenden Kinder. Mit einem Mal, fassungslos,
jetzt gehöre ich wirklich zum Bürgertum.
Und
es ist zu spät.
Später, im Laufe des Sommers, während ich auf meine erste Stelle wartete,
ich sollte das alles erklären.
Ich wollte alles sagen, über meinen Vater schreiben, über sein Leben und über die Distanz, die in meiner Jugend zwischen ihm und mir entstanden ist. Eine Klassendistanz, die zugleich aber auch sehr persönlich ist, die keinen Namen hat. Eine Art distanzierte Liebe. Daraufhin begann ich einen Roman zu schreiben, mit ihm als Hauptfigur. Mittendrin ein Gefühl des Ekels.
Seit kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist. Um mein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen. Ich werde die Worte, Gesten, Vorlieben meines Vaters zusammentragen, das, was sein Leben geprägt hat, die objektiven Beweise einer Existenz, von der auch ich ein Teil gewesen bin. Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfen. Der sachliche Ton fällt mir leicht. Es ist derselbe Ton, in dem ich früher meinen Eltern schrieb, um ihnen von wichtigen Neuigkeiten zu berichten.
Die Geschichte beginnt ein paar Monate vor dem 20. Jahrhundert in einem Dorf in der Normandie, 25 Kilometer vom Meer entfernt. Wer kein eigenes Land besaß, verdingte sich bei einem Großbauern der Region. Also arbeitete mein Großvater als Fuhrmann auf einem Hof. Im Sommer brachte er zusätzlich das Heu und die Ernte ein. Seit er 8 Jahre alt war, tat er nichts anderes, sein Leben lang. Er war ein harter Mann, niemand wagte es, sich mit ihm anzulegen. Ich habe meinen Großvater nur ein einziges Mal gesehen, in dem Pflegeheim, wo er 3 Monate später sterben würde. Ich ging an der Hand meines Vaters zwischen 2 Reihen Betten hindurch in einem riesengroßen Saal auf einen kleinen Alten mit hübschen weißen Locken zu. Er lachte die ganze Zeit und sah mich freundlich an. Mein Vater steckte ihm einen 1/4 Liter Schnaps zu, den der Alte unter seiner Bettdecke verschwinden ließ. Jedes Mal, wenn mir jemand von ihm erzählte, fing es so an.
Er konnte weder lesen noch schreiben.
Als wären sein Leben und sein Charakter ohne diese Informationen nicht zu verstehen. Sie bewohnten ein niedriges Haus mit Strohdach und Lehmboden. Man musste den Boden nur nass machen und einmal durchfegen. Sie lebten vom Gemüse aus dem Garten, den Eiern aus dem Hühnerstall und der Butter und Sahne, die der Bauer meinem Großvater überließ. Monate im Voraus dachten sie an Hochzeiten und Kommunionsfeiern und aßen 3 Tage vorher nichts, damit es sich auch lohnte. Ein Kind aus dem Dorf, das mit Scharlach im Bett lag und bereits auf dem Weg der Besserung war, erstickte an seinem Erbrochenen, weil man es mit Hühnerfleisch vollgestopft hatte. Das Kreuzzeichen über dem Brot, die Messe, das Osterfest. Wie die Sauberkeit verlieh die Religion ihnen Würde. Mein Vater war Messdiener, er liebte es, den Pfarrer zur letzten Kommunion bei einem Sterbenden zu begleiten. Unterwegs zogen alle Männer ihre Mütze. Die Kinder hatten ständig Würmer. Dagegen nähte man ihnen auf Höhe des Bauchnabels ein kleines Säckchen mit Knoblauch ins Hemd. Im Winter kam Watte in die Ohren. Wenn ich Proust oder Mauriac lese, kann ich nicht glauben, dass sie über die Zeit schreiben, als mein Vater Kind gewesen ist. Seine Welt ist das Mittelalter. Er ging 2 Kilometer zu Fuß zur Schule. Mein Vater fehlte im Unterricht, weil die Äpfel aufgelesen werden mussten, das Heu eingebracht, das Stroh zu Ballen gebunden, weil gesät und geerntet werden musste. Wenn er dann mit seinem großen Bruder wieder in die Schule kam, brüllte der Lehrer: »Eure Eltern wollen wohl, dass sie so arm bleibt wie sie.« Trotzdem konnte er lesen und fehlerfrei schreiben. Er ging gern zur Schule. Er lernte. Man sagte nur lernen, wie essen oder trinken. Er zeichnete auch gern Gesichter, Tiere. Mit 12 kam er in die Abschlussklasse. Mein Großvater nahm ihn von der Schule und brachte ihn auf demselben Hof unter, auf dem er selbst arbeitete.
Wir dachten uns nichts dabei.
Es war für alle gleich. Die Lesefibel meines Vaters hieß 2 Kinder auf Frankreichreise. Darin standen merkwürdige Sätze.
Wir müssen lernen, stets mit unserem Schicksal zufrieden zu sein. Barmherzigkeit für die Armen ist das Schönste, was es auf der Welt gibt.
Eine in Liebe vereinte Familie verfügt über unerschöpfliche Reichtümer. Das Beglückendste am Reichtum ist, dass man die Armut anderer lindern kann. Es war das einzige Buch, an das er sich erinnerte.
Das
war für uns die Wirklichkeit. Er stand jeden Morgen um 5 Uhr auf. Kühe melken, Ställe ausmisten, Pferde versorgen und abends noch einmal Kühe melken. Im Gegenzug wurde ihm die Wäsche gewaschen, er bekam Kost und Logis und ein wenig Geld. Er schlief über dem Stall auf einem Strohsack, ohne Bettwäsche. Die Tiere träumen, stampfen die ganze Nacht. Er dachte an das Haus seiner Eltern, ein ihm jetzt verbotener Ort. Mein Vater war ein fröhlicher Junge, der gern spielte, Geschichten erzählte, sich Streiche ausdachte. Auf dem Hof gab es niemanden in seinem Alter. Er ging zum geselligen Beisammensein, tanzte, traf sich mit seinen ehemaligen Schulkameraden. Wir waren trotz allem glücklich, mussten wir ja. Bis zum Wehrdienst arbeitete er als Knecht auf dem Hof. Kühe am Morgen, Kühe am Abend, Nieselregen im Oktober, Äpfel scheffelweise in die Presse schütten, Hühnermist aus dem Stall holen, Hitze, Durst. Kuchen am Dreikönigstag, der Almanach, geröstete Kastanien, Kinderreime, Zitrin trinken und Frösche im freien Strohhalm zum Platzen bringen. Es wäre leicht, etwas in dieser Richtung zu machen. Die ewige Wiederkehr der Jahreszeiten, die einfachen Freuden, die Stille auf den Feldern. Mein Vater arbeitete auf den Äckern anderer. Er sah ihre Schönheit nicht. Die Großzügigkeit von Mutter Erde und andere Mythen waren ihm fremd. 1914. Der Krieg wirbelte die Zeit durcheinander. Im Dorf spielte man Jojo und trank in der Kneipe Wein statt Citre. Bei den Tanzbällen mochten die Mädchen die Jungen, die auf den Höfen arbeiteten, nicht mehr so gerne, weil sie immer nach Stall rochen. Durch den Wehrdienst kam mein Vater hinaus in die Welt. Paris, die Metro, eine Uniform, in der alle gleich waren. Kameraden von überall her, die Kaserne größer als ein Schloss. Dort konnte er seine vom Citre zerfressenen Zähne gegen ein Gebiss eintauschen. Er ließ sich oft fotografieren. Nach seiner Rückkehr wollte er nicht wieder in die Landwirtschaft. Er sagte sein Leben lang statt Landwirtschaft, Agrikultur, nur La Culture. Mit der anderen Bedeutung von Kultur, der geistigen, konnte er nichts anfangen. Also blieb ihm nur die Fabrik. Nach dem Krieg begann in Yvetot die Industrialisierung. Mein Vater fand Arbeit in einer Seilerei, die Jungen und Mädchen ab 13 Jahren beschäftigte. Wenn abends die Sirene ging, hatte er frei und er roch nicht mehr nach ranziger Milch, dem ersten Kreis entronnen. Er war vernünftig, für einen Arbeiter jedenfalls. Kein Nichtsnutz, kein Säufer, kein Herumtreiber. Kino und Charleston, aber keine Kneipen. Beliebt bei den Chefs, keine Gewerkschaft, keine Politik. Er kaufte sich ein Fahrrad und er legte jede Woche etwas Geld beiseite. Das alles wusste meine Mutter wahrscheinlich zu schätzen, als sie ihn in der Seilerei kennenlernte. Er war groß, dunkelhaarig, mit blauen Augen und aufrechtem Gang. Er trug den Kopf hoch. Meinem Mann sah man den Arbeiter nie an. Die Schwestern meines Vaters, die als Dienstmädchen bei bürgerlichen Familien arbeiteten, blickten auf meine Mutter herab. Die Fabrikmädchen standen in dem Ruf, ihr Bett nicht machen zu können, leichtlebig zu sein. Im Dorf galt sie als ordinär. Sie wollte die Mode der Zeitschriften nachahmen, ließ sich als eine der ersten die Haare schneiden, trug kurze Röcke, Lidschatten, Nagellack. Sie lachte laut. In Wahrheit hatte sie sich nie auf der Toilette anfassen lassen, ging jeden Sonntag in die Kirche, hatte ihre Bettwäsche selbst bestickt und die Aussteuer mit ihren Initialen versehen. Sie war eine lebhafte, schlagfertige Arbeiterin. Einer ihrer Lieblingssätze: Ich bin ja wohl genauso viel wert wie diese Leute. Auf dem Hochzeitsfoto sieht man ihre Knie. Sie schaut mit hartem Blick in die Kamera, unter einem Schleier, der ihr bis kurz über die Augen reicht. Sie sieht aus wie Sarah Bernhardt. Mein Vater steht neben mir. Er trägt einen kleinen Schnurrbart und ein Hemd mit Vatermörder. Sie lächeln beide nicht. Sie hat sich immer für die Liebe geschämt. Es gab zwischen ihnen keine Zärtlichkeiten, keine Umarmungen. In meiner Gegenwart küsste er sie auf die Wange, indem er ruckartig den Kopf vorschob, wie aus Pflichtgefühl. Er sagte oft etwas ganz Gewöhnliches und sah sie dabei unverwandt an. Sie schaute weg und unterdrückte ein Lachen. Als ich größer wurde, begriff ich, dass es sexuelle Anspielungen waren. Er summte oft leise »Parlez-moi d'amour«. Sie sang bei Familienessen verstörend schöne Liebeslieder. Er hatte die wichtigste Voraussetzung verinnerlicht, um die Armut der Eltern nicht zu wiederholen. Sich nicht in einer Frau vergessen. Ein kleines Mädchen wurde geboren. Meine Mutter blieb zu Hause. Sie langweilte sich. Mein Vater fand Arbeit bei einem Dachdecker, die besser bezahlt war als die in der Seilerei. Es war ihre Idee. Eines Tages, als man meinen Vater nach Hause brachte und er nicht sprechen konnte, er war von dem Dachstuhl gefallen, den er ausgebessert hatte, nur eine schwere Gehirnerschütterung. Ein Geschäft eröffnen. Sie begannen wieder zu sparen, viel Brot und Wurst. Von allen möglichen Geschäften kam nur eins in Frage, für das man nicht viel Geld brauchte und keine besonderen Fähigkeiten, bloß Waren einkaufen und verkaufen. Sie erkundigten sich, ob es in der Nähe Konkurrenz gab. Sie hatten Angst, über den Tisch gezogen zu werden, alles zu verlieren und doch wieder als Arbeiter zu enden. Lillebonne, wo der Nebel vom Fluss im Winter den ganzen Tag über der Stadt hängt, vor allem in dem engen Tal. Ein Arbeiterghetto rings um eine Textilfabrik. Hinten im Tal befand sich der einzige Kramladen mit Kneipe. Die Decke war so niedrig, dass man sie mit ausgestrecktem Arm berühren konnte. Dunkle Räume, in denen man mittags das Licht anschalten musste. Ein winziger Hof mit einem Plumpsklo. Alles lief direkt in den Fluss. Nicht, dass ihnen die Kulisse egal gewesen wäre, aber von irgendwas mussten sie erleben. Sie nahmen einen Kredit auf, um dem Vorbesitzer das Geschäft abzukaufen. Am Anfang ein Schlaraffenland. Regale voller Nahrungsmittel und Getränke, Leberwurstkonserven, Keksschachteln. Staunen, wie einfach es plötzlich war, Geld zu verdienen, fast ohne körperliche Anstrengung. Bestellen, einräumen, wiegen, Buch führen, danke und auf Wiedersehen. Sie hatten großen Spaß. Die Leute nannten sie den Chef, die Chefin. Der Zweifel kam, als die erste Kundin, nachdem sie ihre Einkäufe eingepackt hatte, leise sagte, ich bin heute etwas klamm, kann ich auch am Samstag bezahlen? Dann die nächste und übernächste. Die Schulden anschreiben lassen oder zurück in die Fabrik. Anschreiben schien ihnen das kleinere Übel zu sein. Um über die Runden zu kommen, bloß keine eigenen Wünsche. Nie ein Gläschen vor dem Abendessen oder teure Konserven, außer sonntags. Ständig Angst, die Bestände aufzuessen. Mit dem Laden und der Kneipe verdiente man nicht mehr als in der Fabrik. Mein Vater musste Arbeit auf einer Großbaustelle annehmen. Meine Mutter führte das Geschäft tagsüber allein. Halbhändler, Halbarbeiter, mit einem Bein auf jeder Seite, zu Einsamkeit und Misstrauen verdammt. Er war kein Gewerkschaftsmitglied. Er behielt seine Überzeugungen für sich.
Im Laden braucht man sowas nicht.
Allmählich fanden sie ihren Platz, in der Armut oder knapp darüber. Weil man bei ihnen Schulden machen konnte, kamen kinderreiche Arbeiterfamilien, die Ärmsten der Armen. Sie lebten von der Not anderer, aber mit Verständnis. Sie sagten selten Nein, wenn jemand anschreiben lassen wollte. Sie gehören nicht mehr zu den am meisten Gedemütigten. Sie war ganz und gar Chefin, im weißen Kittel. Er behielt seinen Blaumann an, wenn er Kunden bediente. Sie sagte nicht wie andere Frauen,
»Mein Mann wird mich ausschimpfen, wenn ich das und das kaufe, wenn ich da und da hingehe.«
Sie machte ihm die Hölle heiß, damit er wieder zur Messe ging, was er seit dem Wehrdienst nicht mehr getan hatte, und damit er sich seine schlechten Manieren, das heißt die eines Bauern oder Arbeiters, abgewöhnte. Er überließ ihr die Bestellungen und die Buchführung. Sie war eine Frau, die überall hingehen konnte. Anders gesagt, die sich über gesellschaftliche Schranken hinwegsetzte. Er bewunderte sie. Lachte sie aber auch aus, wenn sie sagte,
ich habe einen Wind fahren gelassen.
Er fing in der Ölraffinerie Standard an. Schichtdienst. Tagsüber konnte er wegen der Kunden nicht schlafen. Er war aufgedunsen und bekam den Ölgeruch nicht mehr ab. Der Gestank hing an ihm und nährte ihn. Er aß nichts mehr. Er verdiente viel Geld. Sie hatten eine Zukunft. Im Tal löste sich der Herbstnebel den ganzen Tag nicht auf. Bei starkem Regen flutete der Fluss das Haus. Gegen die Bisamratten kaufte er eine Kurzhaarhündin, die ihnen mit einem Biss das Genick brach. Andere waren unglücklicher als wir. Der Kramladen und die Kneipe waren jeden Tag geöffnet. In seinem bezahlten Urlaub stand er hinter dem Tresen. Ständig tauchte die Verwandtschaft auf und schlug sich den Bauch voll. Meine Eltern freuten sich, dem Schwager, der Kesselschmied oder Eisenbahnangestellter war, ihren Wohlstand vorzuführen. Hinter ihrem Rücken nannte man sie reich. Die Beleidigung schlechthin. Er trank nicht. Er wollte seinen Platz halten. Als Ladenbesitzer gesehen werden, nicht als Arbeiter. In der Raffinerie wurde er zum Vorarbeiter befördert. Ich schreibe langsam. Bei dem Versuch, die bedeutsamen Etappen eines Lebens freizulegen, das Zusammenspiel aus Gegebenheiten und Entscheidungen, habe ich den Eindruck, dass mir die Einzigartigkeit meines Vaters mehr und mehr abhanden kommt. Die Skizze nimmt allen Platz ein. Die Idee verselbstständigt sich. Wenn ich hingegen die Erinnerungsbilder an mir vorbeiziehen lasse, sehe ich ihn, wie er war. Sein Lachen, sein Gang.
wie er mich an der Hand zum Jahrmarkt führt, wo mir die Karussells Angst machen. Und dann sind mir alle Anzeichen, dass er diese Lebenswelt mit anderen geteilt hat, gleichgültig. Jedes Mal versuche ich verzweifelt, mich aus der Falle des Individuellen zu befreien. Selbstverständlich keine Freude am Schreiben, an diesem Vorhaben, bei dem ich ganz nah an den gehörten Wörtern und Sätzen bleibe und sie manchmal hervorhebe. Nicht, um mich von ihnen zu distanzieren und mich mit dem Leser zu verbünden, so etwas lehne ich ab, egal in welcher Form, ob Nostalgie, Pathos oder Ironie, sondern weil diese Wörter und Sätze die Beschaffenheit und die Grenzen einer Welt ausdrücken, in der mein Vater gelebt hat, in der auch ich gelebt habe. Eine Welt, in der man alles wörtlich nahm.
Das kleine Mädchen kam eines Tages mit Halsschmerzen aus der Schule. Das Fieber sank nicht, es war die Diphtherie. Wie die anderen Kinder im Tal war sie nicht geimpft. Mein Vater war in der Raffinerie, als sie starb. Bei seiner Rückkehr hörte man ihn noch am Ende der Straße schreien. Wochenlang, wie erstarrt, dann immer wieder in Melancholie versunken, saß er stumm auf seinem Platz am Tisch und sah aus dem Fenster. Er sorgte sich wegen jeder Kleinigkeit. Als mir meine Mutter davon erzählte, zog sie ein Taschentuch aus der Kittelschürze, trocknete sich die Augen und sagte, sie ist mit 7 Jahren gestorben, wie eine kleine Heilige. Ein Foto, aufgenommen im Hof vor dem Fluss. Ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine Hose, höchstwahrscheinlich aus Flanell, hängende Schultern, leicht angewinkelte Arme. Ein unzufriedener Gesichtsausdruck, vielleicht weil die Kamera ihn überrascht hat, bevor er eine Pose einnehmen konnte. Er ist 40 Jahre alt. Auf dem Bild sieht man nichts vom vergangenen Unglück oder von seinen Hoffnungen. Nur die eindeutigen Zeichen des Alters. Der Bauchansatz, das an den Schläfen schütter werdende schwarze Haar und die diskreteren Zeichen der Klassenzugehörigkeit, die angewinkelten Ellbogen, das Plumpsklo und die Waschküche, die ein kleinbürgerliches Auge nicht als Hintergrund für das Foto gewählt hätte. »1939 wurde er nicht eingezogen. Er war schon zu alt.« Die Deutschen brannten die Raffinerie nieder und er floh auf dem Fahrrad über die Landstraßen, während meine Mutter einen Platz in einem Auto ergatterte. Sie war im 6. Monat schwanger. Als die Deutschen einmarschierten, kehrte er nach Lillebonn zurück. Der Lebensmittelladen war vollständig geplündert worden von denen, die nicht hatten fliehen können. Meine Mutter kam wenig später wieder und einen Monat danach wurde ich geboren. Wenn wir in der Schule eine Aufgabe nicht begriffen, nannte man uns Kriegskinder. Bis Mitte der 50er Jahre wurde bei Kommunionsfeiern oder am Heiligen Abend das Epos dieser Zeit erzählt, von vielen Stimmen. Und immer ging es um dieselben Themen, die Angst, den Hunger, die Kälte im Winter 1942. Aber man musste ja trotzdem leben. Einmal in der Woche befestigte mein Vater einen Karren hinten an seinem Fahrrad, radelte 30 Kilometer zu einer Lagerhalle und brachte die Waren, die die Großhändler nicht mehr lieferten, nach Hause. 1944, während unaufhörlich Bomben auf diesen Teil der Normandie fielen, holte er weiter Lebensmittel und bat um einen Zuschlag für alte Leute und kinderreiche Familien, für alle, die keinen Zugang zum Schwarzmarkt hatten. Im Tal galt er als Held. Keine freie Entscheidung, sondern Notwendigkeit. Später die Gewissheit, dass er eine Rolle gespielt hatte, dass er in diesen Jahren wirklich gelebt hatte. Wie alle Leute um ihn herum war er sehr fröhlich. Wenn wir ein Flugzeug hörten, nahm er mich an die Hand, ging mit mir hinaus auf die Straße und sagte, ich sollte mir den großen Vogel am Himmel ansehen. Der Krieg war vorbei. 1945, mitgerissen von der allgemeinen Aufbruchstimmung, beschloss er, das Tal zu verlassen. Ich war oft krank, der Arzt wollte mich zur Kur schicken. Sie verkauften das Geschäft und kehrten nach Yvetot zurück, weil sie fanden, das windige Klima und die Tatsache, dass es dort keinen Bach oder Fluss gab, seien gut für die Gesundheit. Er arbeitete für die Stadt, Bombenkrater zuschütten. Abends, sagte sie, wobei sie sich auf die Stange für die Geschirrtücher stützte, die in alten Küchenherden angebracht war, was für eine Arbeit,
was für eine Arbeit.
Er antwortete nicht. Sie fanden ein Geschäft. Lebensmittel, Brennholz, Kohle, Alkoholausschank. Das Klo war im Hof. Endlich atmeten wir gesunde Luft.
Hier endet das Arbeiterleben meines Vaters.
In der Nähe gab es mehrere Kneipen, aber keinen anderen Kramladen. Also konnte ihnen niemand schaden.
Dieser Ausdruck ist, wie viele andere, untrennbar mit meiner Kindheit verbunden. Und die Bedrohung, die früher in ihm mitschwang, kann ich nur durch große gedankliche Anstrengung auflösen.
Eine Stammkneipe für regelmäßige Trinker, die vor oder nach der Arbeit kamen und sich immer auf denselben Platz setzten. Bauarbeiter auf Montage und ein paar Gäste, die aufgrund ihres Status eine weniger proletarische Kneipe hätten aufsuchen können. Ein pensionierter Marineoffizier, ein Inspektor der Sozialkasse, Leute also, die nicht eingebildet waren. Eine andere Kundschaft am Sonntag. Ganze Familien gegen 11 Uhr für ein Gläschen vor dem Mittagessen. Grenadinsirup für die Kinder. Nachmittags die Bewohner des Pflegeheims, die bis 6 Uhr Ausgang hatten, fröhlich und laut, Lieder schmetternd. Der Sonntagnachmittag in der Kneipe war ihr Familienersatz. Meinem Vater war bewusst, dass er eine notwendige soziale Aufgabe erfüllte, dass er ihnen einen Ort der Freiheit und einen Ort zum Feiern bot. Er sagte, sie seien nicht immer so gewesen, konnte aber nicht erklären, warum sie so geworden waren. Aber natürlich eine Kaschemme für alle, die niemals einen Fuß in solch eine Kneipe gesetzt hätten.
Beim Schreiben ein schmaler Grat zwischen der Rehabilitierung einer als unterlegen geltenden Lebensweise und dem Anprangern der Fremdbestimmung, die mit ihr einhergeht. Weil diese Art zu leben unsere war, sogar unser Glück, sie aber auch die demütigenden Grenzen unseres Daseins bestimmte, das Bewusstsein, dass es bei uns zu Hause nicht gut genug war, will ich gleichzeitig über das Glück und die Fremdbestimmung schreiben. Allerdings habe ich eher das Gefühl, zwischen den beiden Seiten dieses Widerspruchs hin und her zu schwanken.
Um die 50, in den besten Jahren, den Kopf sehr gerade, mit besorgtem Blick, als fürchte er, das Foto könnte misslingen. Er trägt einen Anzug. Dunkle Hose, helle Jacke, ein Hemd mit Krawatte. An einem Sonntag aufgenommen. Unter der Woche trug er Blaumann. Überhaupt machte man Fotos ausschließlich am Sonntag. Da hatte man mehr Zeit und war besser gekleidet. Ich bin neben ihm zu sehen, in einem Rüschenkleid. Die Hände am Lenker meines ersten Fahrrads, einen Fuß auf dem Boden. Er hat eine Hand am Gürtel, die andere hängt darunter. Im Hintergrund die offene Tür zur Kneipe, Blumen auf der Fensterbank. Darüber die Plakette mit der Schanklizenz.
Man lässt sich mit den Dingen fotografieren, auf deren Besitz man stolz ist. Dem Geschäft, dem Fahrrad, später dem Renault 4CV. Eine Hand auf das Dach gestützt, eine Geste, durch die sein Jackett hochgerutscht war. Auf keinem der Fotos lächelt er.
Im Vergleich zu seinen jüngeren Jahren, dem Dreischichtbetrieb in der Raffinerie, den Ratten im Tal, ein offensichtliches Glück.
Wir hatten alles, was man braucht. Was bedeutete, dass wir uns satt aßen und dass es in der Küche und der Kneipe, den einzigen Räumen, in denen wir lebten, warm war. Zwei Garnituren Kleider, eine für unter der Woche, eine für sonntags. Ich hatte zwei Schulkleider.
Dem Kind fehlte so nichts.
Im Pensionat konnte niemand sagen, dass ich weniger hatte als andere. Ich hatte genauso viel wie die Töchter der Bauern oder des Apothekers. Puppen, Radiergummis, Anspitzer, warme Winterstiefel, einen Rosenkranz, ein Messbuch. Sie konnten es sich leisten, das Haus zu renovieren und alles zu entfernen, das an früher erinnerte. Die schwarz-weiße Fachwerkfassade war lange das einzige Ärgernis, aber sie hatten nicht das Geld, sie verputzen zu lassen. Eines Tages kam eine meiner Grundschullehrerinnen am Haus vorbei und sagte, wie hübsch es sei, ein richtiges normannisches Bauernhaus. Mein Vater war überzeugt, dass sie das nur aus Höflichkeit sagte. Alle, die unsere alten Sachen bewunderten, die Pumpe im Hof, die Fachwerkfassade, wollten uns sicher nur daran hindern, zu bekommen, was sie selbst längst hatten. Moderne Dinge, wie fließendes Wasser in der Küche und ein weiß verputztes Haus. Er nahm einen Kredit auf, um das Grundstück und die Gebäude darauf zu kaufen. Niemand in seiner Familie war je Hausbesitzer gewesen. Hinter dem Glück die Anspannung des hart erarbeiteten Wohlstands.
Ich kann mich doch nicht vierteilen.
Ich arbeite mich hier noch tot.
Eine Sekunde, um aufs Klo zu gehen.
Etc. Die tägliche Leier. Wie kann man die Wahrnehmung einer Welt beschreiben, in der alles teuer ist? Der Geruch von frisch gewaschener Wäsche an einem Oktobermorgen, das eben im Radio gehörte Lied noch in den Ohren. Plötzlich bleibt die Tasche meines Kleides am Lenker des Fahrrads hängen. Der Stoff reißt. Drama, Geschrei. Der Tag ist gelaufen.
Das Gör schert sich nicht um den Wert der Sachen.
Notwendige Überhöhung der Dinge. Und hinter allen Worten, denen der Leute meinen eigenen Neid und den Vergleich wittern. Wenn ich sagte,
ein Mädchen aus meiner Klasse hat die Schlösser der Loire besichtigt,
regten sie sich auf. Die laufen dir nicht weg. Gib dich mit dem zufrieden, was du hast. Ein andauernder, bodenloser Mangel. Trotzdem immer etwas wollen. Nur um etwas zu wollen, weil man im Grunde nicht weiß, was schön ist, was einem gefallen soll. Mein Vater verließ sich bei der Auswahl von Farben und Materialien immer auf den Rat des Malers oder Schreiners. Er nahm das, was üblich war. Er ließ nicht einmal den Gedanken zu, man könnte sich mit Gegenständen umgeben, die man gezielt ausgesucht hatte. Leitmotiv:
nicht so hoch hinaus wollen.
Ständig Angst, fehl am Platz zu sein, sich schämen zu müssen. Einmal stieg er versehentlich mit einer 2. Klasse-Fahrkarte in die 1. Der Schaffner ließ ihn den Aufpreis bezahlen. Der Schatten der Unwürdigkeit. Vor Menschen, die er für wichtig hielt, war er steif und schüchtern, stellte keine Fragen. Anders gesagt, er verhielt sich klug. Weil er sich unserer Unterlegenheit bewusst war und sie gleichzeitig zurückwies, indem er sie so gut wie möglich versteckte. Einen ganzen Abend lang fragten wir uns, was die Direktorin wohl mit dem Satz für diese Rolle sollte ihre Tochter Abendgarderobe tragen, gemeint haben könnte. Die Scham, nicht zu wissen, was wir zwangsläufig gewusst hätten, wenn wir nicht das gewesen wären, was wir waren, nämlich unterlegen. Obsession, was werden die Leute von uns denken? Die Nachbarn, die Kunden, alle. Oberste Regel, dem kritischen Blick der anderen zuvorkommen. Durch Höflichkeit, durch die Abwesenheit einer eigenen Meinung, durch ein feines Gespür für die Launen anderer, die einen treffen könnten. Er schaute sich nicht das Gemüse in anderen Gärten an, während der Nachbar sein Beet umgrub, es sei denn, er wurde durch eine Geste, ein Lächeln oder ein Wort dazu aufgefordert. Keine Besuche, ohne eingeladen worden zu sein. Nicht einmal dann, wenn jemand im Krankenhaus lag. Keine Fragen stellen, die Neugier oder einen persönlichen Wunsch verraten könnten. Nichts nach außen dringen lassen, was den anderen Macht über uns verliehen hätte. Der verbotene Satz, wie viel haben Sie dafür bezahlt? Ich sage oft uns und wir, weil ich lange so dachte. Ich weiß nicht, wann ich damit aufgehört habe. Meine Großeltern sprachen nur Dialekt, das normannische Patois. Manche Leute finden das Patois und das Französisch der unteren Schichten pittoresk. So zählt Proust entzückt François' Fehler und veraltete Ausdrücke auf. Ihn interessiert nur die Ästhetik, weil François sein Hausmädchen war, nicht seine Mutter. Und weil ihm diese Wendungen selbst nie spontan über die Lippen gekommen wären. Für meinen Vater war das Patois etwas Altes, Hässliches. Ein Zeichen gesellschaftlicher Unterlegenheit. Er war stolz darauf, es teilweise abgelegt zu haben. Und selbst wenn er kein schönes Französisch sprach, war es immerhin Französisch. Er, der in der Kneipe und in der Familie viel redete, schwieg in Gegenwart von Leuten, die gutes Französisch sprachen. Oder er brach mitten im Satz ab, sagte, finden Sie nicht? Beim Sprechen immer vorsichtig sein. Unsagbare Angst vor dem falschen Wort. Aber er hasste auch große Phrasen und neumodische Ausdrücke, die Blödsinn waren. Irgendwann sagten alle ständig, sicher nicht. Und er verstand nicht, warum man zwei Wörter kombinierte, die einander widersprechen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die kultiviert wirken wollte und Gehörtes oder Gelesenes beherzt ausprobierte, mit nur leichter Unsicherheit, weigerte er sich, ein Vokabular zu verwenden, das nicht seins war. Wenn ich als Kind versuchte, mich besser auszudrücken, hatte ich immer das Gefühl, mich in einen Abgrund zu stürzen. Weil die Grundschullehrerin mich immer verbesserte ich später meinen Vater. Er bekam einen Wutanfall. Ein anderes Mal, wie soll ich in der Schule richtig sprechen, wenn ihr euch die ganze Zeit so schlecht ausdrückt? Ich weinte. Er war unglücklich. In meiner Erinnerung führte alles, was mit Sprache zu tun hatte, zu Ärger und Streit. Viel mehr als Geld. Er war fröhlich. Mit den Kundinnen, die gern lachten, machte er Scherze, versteckte Anzüglichkeiten, Fäkalwitze. Ironie war ihm fremd. Im Radio hörte er Chansons und Ratespiele. Immer bereit, mit mir in den Zirkus zu gehen, in alberne Filme, zum Feuerwerk. Er setzte nie einen Fuß in ein Museum. Er bewunderte schöne Gärten, blühende Bäume, einen Bienenstock und Frauen, an denen etwas dran war. Er begeisterte sich für Großbaustellen und neue Bauwerke. Er mochte Zirkusmusik und Ausflüge mit dem Auto. Er wirkte glücklich, wenn er den Blick über Felder und Buchenwälder schweifen ließ oder dem Zirkusorchester lauschte. Darüber, was man empfindet, wenn man ein Lied hört oder eine Landschaft betrachtet, wurde nicht gesprochen. Als ich mehr und mehr mit dem Kleinbürgertum von Yvetot zu tun bekam, fragte man mich immer als erstes nach meinem Geschmack. Jazz oder klassische Musik, Tati oder René Clair, das reichte, um mir zu verstehen zu geben, dass ich eine andere Welt betreten hatte. Jeden Nachmittag verschwand er in seinem Garten, der immer gepflegt war. Ein verwilderter Garten mit ins Kraut geschossenem Gemüse wäre ein Zeichen von Nachlässigkeit gewesen, so als würde man sich gehen lassen oder zu viel trinken. Wenn meinem Vater der Lauch oder ein anderes Gemüse einging, war er verzweifelt. Meine Mutter, was soll ich sagen? Er ist eben vom Land. Beim Essen benutzte er immer nur sein Taschenmesser. Er schnitt das Brot in kleine Würfel, die er vor sich hinlegte, um sie zusammen mit Käse oder Wurststücken aufzuspießen und seinen Teller damit blank zu wischen. Wenn ich nicht aufaß, machte ihn das traurig. Seinen Teller hätte man in den Schrank zurückstellen können, ohne ihn abwaschen zu müssen. Nach dem Essen rieb er das Messer an seinem Blaumann sauber. Hatte er Hering gegessen, stach er es in die Erde, um den Geruch loszuwerden. Er schlürfte den Kaffee mit dem Löffel, wie Suppe. Um 5 Uhr nachmittags aß er einen kleinen Imbiss, Eier, Radieschen, Salzkartoffeln und begnügte sich abends mit einer Suppe. Mayonnaise, Kuchen und komplizierte Soßen stießen ihn ab. Er schlief immer in Hemd und Unterhemd. 3-mal in der Woche stellte er sich vor den Spiegel über der Küchenspüle, öffnete die oberen Hemdknöpfe, so dass ich die weiße Haut seiner Brust sah, und rasierte sich. Nach dem Krieg gab es in den Häusern immer mehr Badezimmer, ein Zeichen von Wohlstand. Und meine Mutter ließ im ersten Stock ein Waschbecken einbauen, das er nie benutzte. Er wusch sich das Gesicht weiter in der Küche. Im Winter spuckte er im Hof auf den Boden und nieste genüsslich.
Dieses Porträt hätte ich auch schon damals schreiben können, als Schulaufsatz. Wären sämtliche Themen, die mir vertraut waren, nicht verboten gewesen. Einmal stieß ein Mädchen in der 4. Klasse ein so kräftiges Hachi aus, dass ihr Heft vom Pult fiel. Die Lehrerin an der Tafel drehte sich um. Äußerst vornehm. Wirklich.
Wenn er und meine Mutter redeten, wirkte es immer so, als machten sie einander Vorwürfe. Und selbst wenn sie sich um den anderen sorgten,
zieh einen Schal an,
draußen ist es kalt. Jetzt bleib doch mal kurz sitzen. Klang es, als beschimpften sie sich. Sie brüllte lauter als er, weil ihr alles auf den Nerv ging. Eine verspätete Lieferung, die zu heiße Trockenhaube beim Friseur, ihre Periode, die Kunden. Manchmal...
Du hast einfach nicht das Zeug zum Händler.
Anders gesagt, du wärst besser Arbeiter geblieben. Als Antwort auf die Beleidigung, die ihn aus seiner gewohnten Ruhe riss, du Luder, hätte ich dich bloß nicht geheiratet. Jede Woche. Esel, Scheusal, armer Wicht, altes Miststück,
armer Wicht.
Etc. Ohne jede Bedeutung. Wir wussten nicht anders miteinander umzugehen. Der höfliche Ton war Fremden vorbehalten. Diese Gewohnheit war so stark, dass mein Vater, der sich in Anwesenheit anderer Leute gewählt auszudrücken versuchte, mich einmal, als ich auf einen Steinhaufen kletterte, anblaffte und in normannischem Patois ausschimpfte, womit er den guten Eindruck zerstörte, den er hatte machen wollen. Er hatte nie gelernt, mich freundlich zu rügen, und ich hätte der Androhung einer Ohrfeige in korrektem Französisch nicht geglaubt. Höflichkeit zwischen Eltern und Kindern war mir lange ein Rätsel. Ebenso brauchte ich Jahre, bis ich die übertriebene Freundlichkeit verstand, mit der gebildete Menschen etwas so Simples wie Guten Tag sagen. Ich schämte mich. So viel Aufmerksamkeit verdiente ich doch gar nicht. Ich bildete mir sogar ein, sie fänden mich besonders sympathisch.
Diese Details zu entschlüsseln ist für mich umso notwendiger, als ich sie verdrängt hatte, überzeugt von ihrer Bedeutungslosigkeit. Doch die Erniedrigung hat sie meinem Gedächtnis eingeschrieben. Ich habe mich dem Willen der Welt, in der ich lebe, gefügt. Einer Welt, die einen die Herkunft aus einfachen Verhältnissen vergessen machen will, als wäre sie ein Ausdruck schlechten Geschmacks.
Wenn ich abends am Küchentisch an meinen Hausaufgaben saß, blätterte er in meinen Büchern, vor allem den Geschichts-, Erdkunde- und Biologiebüchern. Er wollte oft, dass ich ihn abfrage. Einmal forderte er mich auf, ihn ein Diktat schreiben zu lassen, um mir zu beweisen, dass er die Rechtschreibung beherrscht. Die Schule, eine katholische Einrichtung, die meine Mutter ausgesucht hatte, war ihm unheimlich. Er sagte immer, deine Schule, das Pensionat. Er betonte jede Silbe mit spitzen Lippen und affektierter Ehrerbietung, als würde die normale Aussprache eine Vertrautheit mit diesem unzugänglichen Ort ausdrücken, die er nicht glaubte, für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Er weigerte sich, zu Schulfesten zu kommen, selbst dann, wenn ich in einer Aufführung mitspielte. Oft ernst, fast tragisch, pass in deiner Schule immer schön auf. Die Angst, dass dieses seltsame Glück, meine guten Noten, plötzlich vorbei sein könnte. Die Hoffnung, dass ich es einmal besser haben werde als er. Wann hat dieser Traum seinen eigenen Traum ersetzt, von dem er einmal erzählte, eine schöne Kneipe in der Innenstadt führen, mit Terrasse, Laufkundschaft und einer Kaffeemaschine auf dem Tresen? Geldmangel, Angst vor einem weiteren Neuanfang, Resignation. Was will man machen? Aber unglücklich war er nicht. In der Kneipe war es immer schön warm. Zwischen zwei Gästen meine Mutter im Laden vertreten, widerwillig. Er liebte das Leben in der Kneipe. Vielleicht liebte er aber auch gar nichts, außer Gartenarbeit und den Bau neuer Schuppen. Und den Duft des blühenden Ligusters im Frühsommer. Das helle Gebell der Hunde im November. Das Rattern der Züge im Winter. Ja, zweifellos. All die Dinge, die die Herrschenden, diejenigen, die das Sagen haben, die in den Zeitungen schreiben, behaupten lassen, diese Leute sind trotz allem glücklich. Sonntags den ganzen Körper waschen. Ein Abstecher in die Kirche, nachmittags Domino oder ein Ausflug mit dem Auto. Montags die Mülltonne rausstellen, mittwochs den Spirituosenvertreter empfangen, donnerstags den Lebensmittellieferanten etc. Im Sommer schlossen sie den Laden und die Kneipe für einen ganzen Tag und besuchten Freunde. Jeden Sonntag etwas Gutes essen. Von nun an für ihn immer dasselbe Leben. Aber die Überzeugung, dass man nicht glücklicher sein kann,
dass man nicht
als
man glücklicher sein kann, als man ist.
Ein Foto von mir, allein, draußen, rechts von mir die Reihe Schuppen, die neuen neben den alten. Wahrscheinlich habe ich noch keinen größeren ästhetischen Sinn, trotzdem weiß ich mich in einem günstigen Licht zu präsentieren. Im Halbprofil, um meine Hüften in dem engen Rock zu kaschieren, die Brust herausgestreckt, eine Strähne fällt mir in die Stirn. Ich lächle, um sanft zu wirken. Ich bin 16 Jahre alt. Unten der Schatten meines Vaters, der das Foto aufgenommen hat. Ich machte Hausaufgaben, hörte Schallplatten, las Bücher, immer in meinem Zimmer. Ich ging nur zu den Mahlzeiten nach unten. Wir aßen schweigend. Zu Hause lachte ich nie. Ich gab ironische Bemerkungen von mir. Damals ist mir alles nahe fremd. Ich wechsle langsam in eine kleinbürgerliche Welt hinüber, gehe auf Partys, zu denen man nur eingeladen wird, wenn man nicht bieder ist. Alles, was ich mag, wirkt mit einem Mal provinziell. Selbst die Überzeugungen meines Milieus kommen mir lächerlich vor. Vorurteile wie »die Polizei, dein Freund und Helfer« oder »Solange man seinen Wehrdienst nicht geleistet hat, ist man kein Mann. Meine Welt steht Kopf.« Ich las richtige Literatur und schrieb Sätze und Verse ab, von denen ich glaubte, sie würden meine Seele zum Ausdruck bringen, das Unaussprechliche in meinem Leben, zum Beispiel »Das Glück ist ein Gott mit leeren Händen.« Mein Vater gehörte jetzt in die Kategorie der einfachen oder bescheidenen oder rechtschaffenen Leute. Er traute sich nicht mehr, mir Geschichten aus seiner Kindheit zu erzählen. Ich erzählte ihm nichts mehr von der Schule. Er wurde wütend, wenn ich mich über Hausaufgaben beschwerte oder den Unterricht kritisierte. Immer die Angst oder vielleicht der Wunsch, dass ich scheitere. Er regte sich auf, weil ich den ganzen Tag Bücher las und gab ihnen die Schuld daran, dass ich so verschlossen und schlecht gelaunt war. Der Besuch einer höheren Schule war ein notwendiges Übel, um es zu etwas zu bringen und keinen Arbeiter nehmen zu müssen. Aber dass ich gern nachdachte, war ihm suspekt. Ein Zeichen fehlender Lebenslust in jungen Jahren. Manchmal schien er zu glauben, ich wäre unglücklich. Vor den Verwandten und den Kunden Verlegenheit, fast Scham, weil ich mit 17 noch kein eigenes Geld verdiente. Er sagte immer, ich lerne gut, nie, dass ich gut arbeite. Arbeiten, das war etwas, was man mit den Händen tat. Beim Essen brach wegen jeder Kleinigkeit Streit aus. Ich glaubte immer recht zu haben, weil er nicht diskutieren konnte. Ich kommentierte, wie er aß oder sprach. Ich hätte mich geschämt, ihm Vorwürfe zu machen, weil er mich nicht in den Urlaub schicken konnte, aber ich fand es legitim, sein Verhalten ändern zu wollen. Vielleicht hätte er lieber eine andere Tochter gehabt. Einmal, Bücher, Musik, das ist etwas für dich? Ich brauche sowas nicht, um zu leben. Die restliche Zeit lebte er geduldig vor sich hin. Wenn ich aus der Schule kam, saß er in der Küche, direkt neben der Tür zur Kneipe, und las die Paris Normandie, mit gekrümmtem Rücken, beide Arme neben der Zeitung auf dem Tisch ausgestreckt. Er hob den Kopf.
»Da ist ja das Töchterlein.«
»Habe ich einen Hunger?«
Das ist doch die beste Krankheit. Nimm dir, was du willst.
Immerhin glücklich, mich mit Essen versorgen zu können. Wir sagten uns dieselben Dinge wie früher, als ich klein war. Sonst nichts. Ich glaubte, dass er nichts mehr für mich tun konnte. Seine Wörter und Gedanken hatten im Französisch- oder Philosophieunterricht und auf den roten Samtsofas meiner Schulfreundinnen keine Gültigkeit. Im Sommer hörte ich durchs offene Fenster meines Zimmers das Geräusch seines Spatens. Er klopfte in gleichmäßigen Abständen die umgegrabene Erde fest.
Vielleicht schreibe ich, weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten.
Er holte mich aus einem Ferienlager ab, wo ich Betreuerin gewesen war. Meine Mutter rief aus der Ferne, Huhu, und dann sah ich die beiden. Mein Vater ging gebeugt, mit gesenktem Kopf, wegen der Sonne. Auf dem Bürgersteig vor der Kathedrale zankten sie laut darüber, in welche Richtung es nach Hause ging. Sie benahmen sich wie Leute, die nicht oft rauskamen. Zum ersten Mal war ich von zu Hause weg gewesen, hatte 2 Monate lang woanders gelebt, in einer jungen, freien Welt. Mein Vater war alt, ängstlich. Plötzlich hatte ich nicht mehr das Gefühl, auf die Universität gehen zu dürfen. Etwas Unbestimmtes, ein Unwohlsein nach den Mahlzeiten. Er nahm Magnesium und fürchtete sich davor, den Arzt zu rufen. Beim Röntgen entdeckte der Spezialist schließlich einen Polypen im Magen, der schnell entfernt werden musste. Meine Mutter warf ihm immer wieder vor, sich grundlos Sorgen zu machen. Dazu die Schuldgefühle, weil die Behandlung so teuer war. Ladenbesitzer waren damals noch nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Er sagte,
so ein Unglück.
So ein Unglück.
So ein Unglück.
Nach der Operation verließ er das Krankenhaus so schnell wie möglich und erholte sich langsam zu Hause. Seine Kräfte waren geschwunden. Er verlor seinen Stolz mit 59 Jahren. Ich bin zu nichts mehr Nutze. Die Worte galten meiner Mutter, vielleicht mehrdeutig gemeint. Trotzdem der Wunsch, nicht aufzugeben, sich noch einmal an die neue Situation zu gewöhnen. Er begann auf sich zu achten, er horchte in sich hinein. Die Nahrung wurde zu etwas Unheimlichem, Medizin oder Gift, je nachdem, ob sie ihm gut bekam oder ihm schwer im Magen lag. Er roch am Steak oder am Fisch, bevor er sie in die Pfanne warf. Der Anblick meiner Joghurts war ihm zuwider. Ich begann eine Ausbildung zur Grundschullehrerin in Rouen. An der Fachschule gab es Essen im Überfluss. Man wusch meine Wäsche. Der Hausmeister reparierte sogar unsere Schuhe. Kostenlos. Dieses System der lückenlosen Versorgung flößte ihm Respekt ein. Der Staat schenkte mir einfach so einen Platz in der Welt. Als ich mitten im Schuljahr abging, war er verwirrt. Er verstand nicht, warum ich aus Freiheitsdrang einen sicheren Ort verließ, an dem ich rundum versorgt war. Ich verbrachte einige Zeit in London. In der Ferne die Gewissheit einer abstrakten Liebe zu ihm. Ich begann, mein eigenes Leben zu leben. Meine Mutter schrieb mir eine Zusammenfassung von allem, was um sie herum passierte. Es ist kalt hier bei uns, wir hoffen, dass es bald wieder wärmer wird. Frau X ist gestorben, mit 60, das ist nicht alt. In geschriebener Sprache konnte meine Mutter nicht scherzen. Sie hatte ohnehin schon mit der Grammatik und den Formulierungen zu kämpfen. Einfach so zu schreiben, wie sie sprach, wäre ihr noch schwerer gefallen. Das hatte sie nie gelernt. Mein Vater unterschrieb. Ich antwortete in demselben nüchternen Ton. Sie hätten jedes Bemühen um Stil so empfunden, als wollte ich sie auf Distanz halten. Ich kam zurück und ging wieder weg. Ich studierte Literatur in Rouen. Er hatte sich damit abgefunden, dass sein Geschäft nur dem Überleben diente und mit ihm verschwinden würde. Kein Ehrgeiz mehr. Im Spätsommer im September fing er mit seinem Taschentuch Wespen an der Scheibe des Küchenfensters und warf sie auf die heiße Ofenplatte. Sie verbrannten zuckend. Keine Kritik, kein Lob. Er fand sich mit dem seltsamen, unwirklichen Leben ab, das ich führte. mit über 20 Jahren immer noch die Schulbank drücken. Immer die Angst, dass man mich für zu privilegiert halten könnte und sie für reich, weil sie mich zum Lernen gedrängt hatten. Aber auch nicht zugeben wollen, dass ich ein Stipendium bekam, denn dann hätte das Urteil gelautet, dass sie fein heraus waren, weil der Staat mich fürs Nichtstun bezahlte. Überall Neid und Missgunst. Das machte seine Lebenswelt vielleicht am stärksten aus. Manchmal kam ich sonntagmorgens nach einer durchfeierten Nacht zu ihnen nach Hause und schlief bis zum Abend. Kein Wort, fast schon Zustimmung. Eine junge Frau darf sich ruhig ein bisschen amüsieren. Der Beweis, dass ich trotz allem normal war. Oder die Idealvorstellung von einer undurchschaubaren, bildungsbürgerlichen Welt. Wenn eine Arbeitertochter schwanger heiratete, wusste es das ganze Viertel. In den Sommerferien lud ich ein oder zwei Freundinnen nach Yvetot ein. Junge Frauen ohne Vorurteile, die mir versicherten, es kommt nur auf die inneren Werte an. Ich hatte sie nämlich vorgewarnt, wie jemand, der einem herablassenden Blick auf seine Familie zuvorkommen will. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, weißt du? Mein Vater war glücklich, diese wohlerzogenen jungen Mädchen willkommen zu heißen. Er unterhielt sich viel mit ihnen, war höflich bemüht, keine Stille im Gespräch entstehen zu lassen und interessierte sich lebhaft für alles, was meine Freundinnen sagten. Er riss sich ein Bein aus. Wenn ich zu meinen Freundinnen ging, war ich selbstverständlich aufgefordert, an ihrem Familienleben, das sich durch meinen Besuch nicht im geringsten veränderte, teilzunehmen. Ihre Welt, die den fremden Blick nicht fürchtete, stand mir offen, weil ich die Umgangsformen, Überzeugungen und den Geschmack meiner Welt abgelegt hatte. Indem mein Vater das, was in diesen Kreisen ein ganz banaler Besuch war, zu etwas Außergewöhnlichem machte, wollte er meinen Freundinnen Respekt erweisen und sich als Mann von Welt geben. Einmal mit stolzem Blick: Du hast dich nie für mich schämen müssen. In einem Spätsommer brachte ich einen Politikstudenten, mit dem ich liiert war, mit nach Hause, um ihn den Eltern vorzustellen. Ein feierliches Ritual zur Aufnahme in die Familie, das in modernen, wohlhabenden Kreisen, wo die Freunde der Töchter ein- und ausgingen, längst abgeschafft war. Um den jungen Mann willkommen zu heißen, hatte sich mein Vater eine Krawatte umgebunden und den Blaumann gegen eine Sonntagshose getauscht. Er strahlte vor Glück. Er war sicher, meinen zukünftigen Ehemann als Sohn betrachten und sich ungeachtet aller Bildungsunterschiede mit ihm von Mann zu Mann unterhalten zu können. Er zeigte ihm seinen Gemüsegarten und die Garage, die er gebaut hatte. Er führte ihm vor, was er konnte, in der Hoffnung, dass dieser Junge, der seine Tochter liebte, seinen Wert erkannte. Im Gegenzug reichte es, wenn der Junge wohlerzogen war. Das schien schwer erreichbar und war meinen Eltern am wichtigsten. Anders, als sie es bei einem Arbeiter getan hätten, versuchten sie nicht herauszufinden, ob er willensschwach war oder trank. Die tiefe Überzeugung, dass Bildung und gute Manieren Beweise für eine angeborene innere Größe waren. Darauf hatten sie vielleicht schon seit Jahren gewartet. Eine Sorge weniger. Endlich die Sicherheit, dass ich nicht irgendwen nehmen oder als verrückter Alter enden würde. Er wollte dem jungen Paar mit seinen Ersparnissen helfen und durch eine enorme Großzügigkeit den Kultur- und Machtunterschied überbrücken, der ihn von seinem Schwiegersohn trennte. Wir selbst brauchen ja nicht mehr viel. Beim Hochzeitsessen in einem Restaurant mit Blick auf die Seine sitzt er mit leicht zurückgezogenem Kopf da. Die Serviette auf dem Schoß, beide Hände auf der Serviette und lächelt leicht, unbestimmt, wie jemand, der sich langweilt, während er auf das Essen wartet. Dieses Lächeln sagt auch, dass hier und jetzt alles gut ist. Er trägt einen maßgeschneiderten blauen Nadelstreifenanzug, ein weißes Hemd und zum ersten Mal Manschettenknöpfe. Erinnerungsschnappschuss. Ich hatte den Kopf in seine Richtung gedreht, mitten in einem Lachanfall. Sicher, dass er sich nicht amüsierte. Danach sah er uns nur noch selten. Wir wohnten in einem Touristenort in den Alpen, wo mein Mann in der Stadtverwaltung arbeitete. Wir verkleideten unsere Wände mit Jute, tranken Whisky als Aperitif, hörten im Radio klassische Musik. Ein paar höfliche Worte an die Concierge. Ich war jetzt Teil jener Hälfte der Welt, für die die andere Hälfte nur Kulisse ist. Meine Mutter schrieb, wir könnten zu ihnen kommen, um uns auszuruhen. Sie wagte nicht zu sagen, dass wir kommen könnten, um sie zu besuchen. Ich fuhr allein hin und verschwieg ihnen die wahren Gründe für die Gleichgültigkeit ihres Schwiegersohns, unaussprechliche Gründe, auch zwischen ihm und mir, die ich für selbstverständlich hielt. Wie sollte ein Mann, der ins Bildungsbürgertum hineingeboren worden war, mit einer ironischen Grundhaltung, sich in der Gesellschaft rechtschaffener Leute wohlfühlen, deren Liebenswürdigkeit, die er durchaus sah, in seinen Augen niemals das entscheidende Defizit wettmachen konnte, die Unfähigkeit, ein geistreiches Gespräch zu führen. Immer war es meine Mutter, die mich abholte, wenn ich mit dem Zug aus Paris kam. Sie wartete am Drehkreuz auf mich. Sie riss mir den Koffer aus der Hand. Er ist zu schwer für dich, du bist das nicht gewohnt. In der Küche setzte ich mich hin, die beiden blieben stehen. Sie neben der Treppe, er in der offenen Tür zur Kneipe. In der Ferne hatte ich vergessen, wie meine Eltern sprachen und sich bewegten, hatte sie verklärt. Ich erlebte sie wieder so, wie sie immer gewesen waren, ohne diese Zurückhaltung im Auftreten, diese korrekte Sprache, die für mich mittlerweile selbstverständlich geworden war. Ich fühlte mich zwiegespalten. Ich ziehe das Geschenk, das ich ihm mitgebracht habe, aus der Tasche. Er packt es freudig aus. Ein Fläschchen Rasierwasser. Verlegenheit, Gelächter. Wozu soll das gut sein? Dann, ich werde wie eine Puffmutter riechen. Aber er verspricht es zu benutzen. Peinliche Szene. Falsches Geschenk. Mir ist zum Weinen zumute. Wie früher. Er wird sich nie ändern. Wir redeten über die Leute aus dem Viertel, verheiratet, tot, aus Yvetot weggezogen. Ich beschrieb meine Wohnung, den Louis-Philippe-Sekretär, die roten Samtsessel, die Stereoanlage. Sehr schnell hörte er nicht mehr zu. Er hatte mich großgezogen, damit ich einen Luxus genießen konnte, den er selbst nicht kannte. Er freute sich für mich, aber er interessierte sich nur insofern für die Dunlopillo-Matratze und die antike Kommode, als sie Beweise für meinen Erfolg waren. Oft, um das Gespräch abzukürzen, richtig so. Ihr müsst es euch gut gehen lassen. Ich blieb nie lange genug. Er gab mir eine Flasche Cognac für meinen Mann mit. Beim nächsten Mal kann er bestimmt mitkommen. Stolz, sich nichts anmerken zu lassen. Runterschlucken und gut ist. Dass er jetzt mit 65 krankenversichert war, erfüllte ihn mit Genugtuung. Wenn er aus der Apotheke kam, klebte er die Etiketten von den Medikamentenschachteln auf das Krankenkassenformular und war glücklich. Er liebte das Leben immer mehr. Mehrere Monate sind vergangen, seit ich im November mit dem Schreiben begonnen habe. Ich habe so lange gebraucht, weil es mir schwerer fällt, vergessene Ereignisse ans Licht zu holen, als neue zu erfinden. Das Gedächtnis leistet Widerstand. Ich konnte mich nicht auf meine Erinnerungen verlassen. Im Scheppern einer alten Ladenglocke, im Geruch einer überreifen Melone, finde ich immer nur mich selbst und meine Sommerferien in Yvetot. Die Farbe des Himmels, die Spiegelung der Pappeln im Fluss, konnten mir nichts über ihn verraten. Stattdessen suchte ich meinen Vater in der Art und Weise, wie Leute gelangweilt in Wartesälen sitzen, wie sie nach ihren Kindern rufen, wie sie sich auf dem Bahnsteig voneinander verabschieden. Bei den anonymen Fremden, denen ich irgendwo begegnet bin und die, ohne es zu ahnen, Stärke und Erniedrigung in sich trugen, fand ich die vergessene Wirklichkeit seiner Lebenswelt.
Es gab keinen Frühling. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich seit November in einer unveränderlichen Zeit gefangen, mit immer gleichem Wetter, kühl und regnerisch, der Winter kaum kälter. Ich dachte nicht an das Ende meines Buches. Jetzt weiß ich, dass es näher kommt. Anfang Juni wurde es warm. Beim Geruch der Morgenluft weiß man, dass es ein schöner Tag wird. Bald werde ich nichts mehr zu schreiben haben. Am liebsten würde ich die letzten Seiten aufschieben, damit sie immer vor mir liegen. Aber ich kann nicht mehr in die Vergangenheit zurückgehen, Passagen überarbeiten und hinzufügen, mich auch nicht mehr fragen, wo das Glück geblieben ist.
Ich werde den Morgenzug nehmen und wie immer erst am Abend ankommen. Diesmal bringe ich ihren 2,5-jährigen Enkel mit. Mein Vater erwartete uns in der Küche. Er schien mir nicht gealtert zu sein. Meine Mutter wies mich darauf hin, dass er am Vorabend extra beim Friseur gewesen war, zu Ehren seines Enkels. Ein einziges Durcheinander, Zwischenrufe, Fragen an das Kind, ohne die Antwort abzuwarten, gegenseitige Vorwürfe, sie würden dem kleinen Mann zu sehr zusetzen. Sie freuten sich. Sie versuchten zu erkennen, nach welcher Seite er kommt. Meine Mutter nahm ihn mit zu den Bonbongläsern. Mein Vater zeigte ihm im Garten die Erdbeeren, die Kaninchen und die Enten. Den Prinzipien meiner Erziehung, die ich für notwendig hielt, begegneten sie mit Misstrauen, Mittagsschlaf halten und keine Süßigkeiten. Wir aßen alle vier am Tisch vor dem Fenster, das Kind auf meinem Schoß. Ein schöner, ruhiger Abend, ein Moment, der etwas von einer Wiedergutmachung hatte. Jetzt ist eine andere Zeit. Ich bin spät aufgewacht. Im Nebenzimmer redete meine Mutter leise auf meinen Vater ein. Sie erzählte mir, er habe sich am frühen Morgen erbrochen. Er habe es nicht einmal bis zum Kloeimer geschafft. Sie nahm an, dass er sich an den Geflügelresten, die sie am Vortag zu Mittag gegessen hatten, den Magen verdorben hatte. Seine größte Sorge galt der Frage, ob sie alles vom Boden aufgewischt hatte, und er beschwerte sich, dass er irgendwo in der Brust Schmerzen habe. Seine Stimme klang verändert. Am Nachmittag räumte ich Bügelwäsche in den Schrank. Neugierig zog ich einen rosafarbenen Stoff hervor und entfaltete ihn auf dem Bettrand. Er setzte sich auf und sagte mit seiner neuen Stimme:
»Damit will deine Mutter deine Matratze neu beziehen.«
Diese hier hat sie schon gemacht. Er zog die Decke beiseite, um es mir zu zeigen.
Wenn ich mir diesen Moment in Erinnerung rufe, glaube ich, dass noch nichts verloren ist. Er will mir sagen, dass es ihm nicht schlecht geht. Dabei ist dieser Versuch, mit der Welt in Verbindung zu treten, gerade ein Zeichen dafür, dass er sich von ihr entfernt.
Danach hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Ich saß an seinem Bett und versuchte Simone de Beauvoirs Mandarin von Paris zu lesen. Ich konnte mich nicht auf die Lektüre konzentrieren. Auf irgendeiner Seite dieses dicken Buchs würde mein Vater nicht mehr leben. Am Sonntag ging ich hoch in sein Zimmer, während meine Mutter unten einen Kunden bediente. Ich fand ihn mit gesenktem Kopf auf der Bettkante sitzend vor. Er starrte verzweifelt auf den Stuhl. Er hatte den Arm ausgestreckt und hielt ein leeres Glas. Seine Hand zitterte heftig. Ich begriff nicht gleich, dass er das Glas auf dem Stuhl abstellen wollte. Sekundenlang betrachtete ich seine Hand, sein verzweifeltes Gesicht. Dann nahm ich ihm das Glas ab und half ihm, sich wieder hinzulegen, indem ich seine Beine aufs Bett hob. Ich kann das, oder das ist sehr erwachsen von mir. Ich wagte es, ihn wirklich anzusehen. Sein Gesicht hatte nur noch eine vage Ähnlichkeit mit dem Gesicht, das er immer für mich gehabt hatte. Um sein Gebiss, das er nicht hatte herausnehmen wollen, zogen sich die Lippen zurück und entblößten das Zahnfleisch. Ich spülte Geschirr, als mein Onkel und meine Tante eintrafen. Nachdem sie meinen Vater gesehen hatten, setzten sie sich in die Küche. Ich kochte Kaffee. Ich hörte meine Mutter oben hin und her gehen und dann die Treppe herunterkommen. Trotz ihrer ungewöhnlich langsamen Schritte nahm ich an, sie käme nur nach unten, um einen Kaffee mit uns zu trinken. In der Biegung der Treppe sagte sie leise, es ist vorbei. Das Geschäft existiert nicht mehr. Auf dem Grab hat meine Mutter einen schönen Marmorstein aufstellen lassen. Sein Name 1899 bis 1967. Schlicht. Braucht keine Pflege.
Ich bin am Ende meines Vorhabens angekommen. Das Erbe ans Licht holen, das ich an der Schwelle zur gebildeten bürgerlichen Welt zurücklassen musste.
Er fuhr mich auf dem Fahrrad zur Schule. Ein Fährmann zwischen zwei Ufern, bei Sonne und Regen. Vielleicht sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck, dass ich eines Tages der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte.
In all der Zeit, in der ich geschrieben habe, korrigierte ich auch Klassenarbeiten und erstellte Musterlösungen für Aufsätze, weil ich dafür bezahlt werde. Diese gedanklichen Spielereien lösten in mir dieselben Gefühle aus wie Luxus, ein Eindruck von Unwirklichkeit, das Bedürfnis zu weinen.
Letztes Jahr im Oktober stand ich mit meinem Einkaufswagen in einer Schlange. An der Kasse saß eine ehemalige Schülerin von mir. Das heißt, ich wusste nur, dass sie 5 oder 6 Jahre zuvor meine Schülerin gewesen war. Ich erinnerte mich nicht mehr an ihren Namen und auch nicht mehr daran, in welche Klasse sie gegangen war. Um etwas zu sagen, fragte ich, als ich an der Reihe war,
wie geht es Ihnen? Gefällt Ihnen die Arbeit hier?
Sie sagte, ja. Und nachdem sie meine Konservendosen und Getränke eingetippt hatte, beschämt,
das mit der Berufsschule hat nicht geklappt.
Sie schien zu glauben, dass ich noch genau wusste, welchen Weg sie hatte einschlagen wollen. Ich verabschiedete mich mit einem Auf Wiedersehen von ihr. Sie griff bereits mit der linken Hand nach den nächsten Einkäufen und tippte mit der rechten auf ihre Kasse herum, ohne hinzusehen.
Der Platz von Annie Ernaux aus dem Französischen von Sonja Fink. Es sprach Stephanie Eid. Dramaturgie Cordula Huth, Besetzung Arne Köhler, Ton und Technik Mike Weißzack, Regieassistenz Christine Stühlen, Komposition Martin Schütz. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Althoffer. Produktion Hessischer Rundfunk mit der Audioverlag 2020. Redaktion Cordula Huth.